Jesu Tod am Kreuz zum Heil der ganzen Welt. Herzlich willkommen und grüß Gott in unserem Grundkurs des Glaubens heute wieder am Freitag. Es begrüßt Sie herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie uns hören, ob auf der 92.4 in München, im Kabel- oder Satellitennetz, im Internet vielleicht, DVB-T in Berlin und Leipzig und natürlich auch alle Hörer, die uns nun über Radio Maria in Südtirol hören. Schön, dass Sie alle mit dabei sind. Von Gott sollte man nun wirklich nicht klein denken. Immerhin, wenn es ihn denn gibt, dann sollte er unwidersprochen das oder der Allergrößte sein. Mehr geht dann einfach nicht. Also darf man von ihm wohl auch Glanz und Gloria, Pauken und Trompeten erwarten. Und wenn man tatsächlich auf ihn setzt, ein dickes himmlisches Überraschungspaket, das keinerlei Wünsche übrig lässt, im Jargon dann auch Heil genannt. Und wenn man jetzt Christen fragt, naja, du hast ja doch einen ziemlich direkten Zugang zu Gott, also zeig mal her, dieses Paket deines Glaubens, dann bekommt man ein Kreuz zu sehen. Also nun wirklich alles andere als Glanz und Gloria, Pauken und Trompeten. Ausgerechnet hier, wo Christen von Heil sprechen. Und zwar nicht nur so einem bisschen, sondern gleich mal vom Heil der ganzen Welt, da kommt man an so etwas Entsetzlichem und Schockierendem wie dem Tod Jesu Christi am Kreuz vor knapp 2000 Jahren einfach nicht vorbei. Was ist da los? Was meinen Christen, wenn sie dieses Geschehen zu einem solchen Zentralereignis deklarieren? Wie soll man das verstehen? Keine Sorge, Verstehen ist eine Grundkursangelegenheit und dazu haben wir jemanden da, der es wissen muss, bei dem das sozusagen im Arbeitsvertrag steht, dass er darüber Bescheid wissen und Auskunft geben können muss. Er ist nämlich Priester, er ist Pfarrer, genauer in seinem Bistum Hildesheim heißt das so, Pastor. Pastor Winfried Henze aus Harsum Adlum in der Hildesheimer Börde. Dort ist er uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott und hallo, Pastor Henze.
Ja, grüß Gott, hallo und ich freue mich, Ihre Stimme zu hören und kriege gleichzeitig einen Schrecken, dass ich über alle möglichen ganz großen und wichtigen Dinge sozusagen aufgrund von Arbeitsvertrag Bescheid wissen muss. Oh je, sage ich da. Wer weiß, was da von mir erwartet wird. Aber legen wir mal los.
Unsere Erwartungen sind zumindest nicht überzogen. Sie haben es nämlich schon bewiesen, dass Sie Auskunft geben können und zwar in einer wirklich verständlichen Weise in Ihrem kleinen Familienkatechismus. Glauben ist schön, ein Bestseller seit vielen Jahren und so freuen wir uns also auch heute, dass Sie bei uns in der Grundkurssendung zu Gast sind und dass wir Ihnen zuhören dürfen. Wenn wir Sie dann heute in unserem Grundkurs bitten, uns zwei Dinge zu erklären. Erstens, was hat sich da eigentlich vor 2000 Jahren genau abgespielt und warum halten Sie als Christ das Ganze auch noch heute, knapp zwei Jahrtausende später, immer noch für so entscheidend und wesentlich?
Tja, das sind zwei Fragen, die sind gar nicht so leicht. Aber ich fühle mich mit dieser Frage auch nicht alleine, denn liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ich hier aus meinem Fenster schaue, hier in der Hildesheimer Börde, dann fällt mein Blick in das weite, flache Land. Wir sind ja hier im norddeutschen Flachland. Und was viele hier gar nicht vermuten, das ist dieser Ort Adlum, in dem ich wohne. Das ist nach seiner Tradition ein katholisches Dorf. Das heißt, hier weit draußen in der Feldmark, in die ich hier hineinschauen kann, da stehen überall auch Kreuze aufgerichtet. Und zwar da, wo die Flurprozession im Sommer hingeht. Manche dieser Kreuze hier im Hildesheimer Stift tragen die Aufschrift, im Kreuz ist Heil. Das ist genau das, was wir gerade eben in der Einleitung gehört haben. Da wird gewissermaßen dieses Paradox auf eine Kurzformel gebracht. Das Kreuz, das ja eigentlich etwas Schreckliches und Furchtbares ist, wird zugleich als Zeichen des Heiles vorgestellt. Und das haben unsere Vorväter hier überall in der Gegend aufgestellt und weichen dieser Inschrift nicht aus. Es war für sie eine Selbstverständlichkeit, eine Sache des Glaubens. Und, das darf ich gleich hinzufügen, ich glaube auch, dass darin so viele ganz persönliche Erlebnisse der Menschen ihren Niederschlag gefunden haben. Nämlich, dass viele in eigener Not, in eigener Sorge, in eigener Bedrängnis im Kreuz des Herrn den inneren Trost gefunden haben. Dadurch wird die Sache ja fast noch paradoxer, denn tröstet es uns, wenn wir Leid oder Schmerz oder Einsamkeit oder Bedrängnis oder Erniedrigung, wenn wir das alles erfahren müssen, tröstet uns denn das dabei, nun anderswo bei einem anderen Menschen sowas Schreckliches wie den Tod am Kreuz erleben zu müssen? Ist das für uns ein Trost? Das heißt, es sind unsere Vorväter, dieser paradoxen Frage nicht ausgewichen, sondern die haben sie selber als richtig empfunden und ja dazu gesagt, jawohl, im Kreuz ist Heil. Wir stehen ja jetzt kurz vor der Karwoche und hier in unserem Dorf sind schon etliche dabei, sich für diese wichtigen und großen Tage zu rüsten. Am Palmsonntag machen wir natürlich aus unserer Kirche heraus, um den Friedhof herum, eine Palmsonntagsprozession. Die Leute sorgen dafür, dass alle, genauso wie damals bei Jesus in Jerusalem, Zweige in den Händen tragen. Palmen wachsen natürlich hier bei uns nicht. Vielleicht können unsere Hörerinnen und Hörer in Südtirol die ein oder andere Palme in ihrer Nähe auftreiben. Aber hier bei uns im Norden, da gibt es das nicht. Da werden Buchsbaumzweige genommen oder Weidenzweige. Aber die heißen sogar im Volksmund die Palmzweige, weil sie uns erinnern sollen an das, was damals in Jerusalem geschah. Und da sind wir also unvermittelt gewissermaßen durch unsere eigene Prozession, durch das, was wir selber tun, wieder hineinversetzt in das Geschehen von damals. Es zeichnet sich gewissermaßen ganz lebendig vor unseren eigenen Augen ab. Jesus ist mit seinen Aposteln nach Jerusalem hinaufgezogen, offensichtlich zu einer Zeit, wo viele Pilger in der heiligen Stadt zugegen waren, wo es wimmelte von Leuten, und so also auch er und mit ihm nicht nur seine Jünger, sondern zu dieser Zeit sind sicher auch viele Leute aus Galiläa mit nach Jerusalem hinaufgezogen, viele Fremde in der Stadt, aber auch viele, die Jesus schon einmal erlebt haben. Man kann sich doch gut vorstellen, wer alles dabei war. Leute, die in ihrer Verwandtschaft Heilungen des Herrn erlebt haben. Vielleicht Verwandte von dem Aussätzigen, von den mehreren Aussätzigen, die er geheilt hat, oder von dem Lahmgeborenen oder von dem Blinden, dem er das Augenlicht zurückgeschenkt hat. Eine große Verwandtschaft, sowas spricht sich rum. Vielleicht auch von der großen Schar derer, die bei der wunderbaren Brotvermehrung mit anwesend waren. Jedenfalls, es spricht sich rum in der Stadt, Christus, nicht Christus, so nannte man ihn damals noch nicht, aber Jesus, der Herr, in dem viele schon den Messias sehen, den Erlöser, den versprochenen Retter Israels, der kommt auch. Der zieht ein in die Stadt. Und dann verbreitet sich dieses Gerücht und es entsteht eine Riesenbegeisterung. Die Bibel schildert uns, wie sie ihn da empfangen. Er kommt auf einem Esel in die Stadt geritten, auch das, um ein prophetisches Bild zu erfüllen. Er, der Erlöser, kommt sanftmütig auf einem Esel in die Stadt. Da breiten sie Zweige aus, da werfen sie ihre Kleider auf die Straße. Da singen sie Hosanna, da jubeln sie ihm entgegen, da entsteht eine Riesenbegeisterung. Was ist das für eine Begeisterung? Man kann ja fragen, was erwarten denn die Leute von ihm? Und da werden nicht wenige gewesen sein, vielleicht sogar die Masse der Leute, die die Vorstellung hatten, also jetzt ziehen wir rein in die hohe Stadt. Wir ziehen jetzt hinauf zum Tempel und dann werden wir ja sehen, was hier passiert. Denn Jesus hat ja oft genug gesagt, dass er das Reich Gottes verkündet, dass er die Ungerechtigkeit aus der Welt wegräumen wird, dass jetzt ganz Neues kommt. Und uns gehen hier gewisse Leute sowieso schon lange genug auf die Nerven. Da sitzt doch immer noch dieser Pilatus, Statthalter der Römer, der mit seiner Besatzungstruppe hier die Macht ausübt. Da spielt der König Herodes, dieser widerliche Bursche, eine ganz unrühmliche Rolle. Den macht doch auch hier keiner leiden. Und die hohen Priester sind nicht sonderlich beliebt, weil sie die Nase viel zu hoch halten. Auch die pharisäischen Schriftgelehrten, na ja, die reden viel. Jesus, der hat ihnen gezeigt, was sie für welche sind. Der hat ihnen gesagt, ihr seid nach außen, wer weiß was für fromme Leute, aber innerlich taucht ihr gar nichts. Die alle werden wir jetzt an die Seite fegen. Und dann werden wir nach Jerusalem hinaufziehen zum Tempel und werden das neue Reich ausrufen. Und dabei hat natürlich manch einer, wir wissen es ja von den Reaktionen der Apostel, da hat manch einer im Hinterkopf, und wenn er dann oben ist, dann wir mit ihm. Dann werden wir oben sein. Und dann werden wir anderen zu sagen haben, was sie zu tun und zu lassen haben, dann kommt das neue Reich und wir sind ganz oben an der Spitze. Solche Vorstellungen müssen eine Rolle gespielt haben. Und die werden vermutlich noch an diesem Palmsonntag durch Jesus hart enttäuscht. Er zieht nämlich ein nach Jerusalem, aber so etwas, was sie da erwartet haben, dass jetzt gewissermaßen mit militärischer Gewalt, in der Form eines Aufstandes, das neue Reich kommt und eine neue Machtverteilung hier passiert, nichts davon. Das mag schon die Masse ein wenig ins Wanken gebracht haben. Und so wittern vielleicht auch diejenigen, die seine Gegner sind, schon um diese Zeit Morgenluft. Zumindest sind sie ja dran und wollen Jesus zur Strecke bringen. Da sind einige Leute fest entschlossen. Allen vorweg natürlich diejenigen, die er selber schon oft genug und klar genug angegriffen hatte. Zum Beispiel, wenn den Pharisäern vorgehalten worden war, ihr seid doch wie übertünchte Gräber. Nach außen ist das alles prima und innen, da taucht er überhaupt nichts und so weiter. Wie oft hatte er die angegriffen und sie wegen ihrer pharisäischen Haltung, wie man heute so sagt, bloßgestellt. Genauso alle, die überhaupt gegen jede Art von Unruhe und Aufstand waren, die um ihre Macht fürchteten, irgendwie lag da Spannung in der Luft und es gab eine Gruppe, die wohl fest entschlossen war, Jesus zur Strecke zu bringen. Aber wie? Wie sollte das passieren? Denn noch sind ja die Leute um ihn herum voller Jubel. Und jetzt drangehen und ihn etwa auf dem Tempelhof, auf den Stufen des Tempels festnehmen, Polizei dahin schicken, keine Chance, das kommt nicht in Frage. Denn sie wissen ganz genau, wenn sie das versuchen, dann gibt es Zoff, dann ist was los, dann fließt Blut, dann gibt es Schlägereien. Und dann werden sie das nicht erreichen, was sie jetzt vielleicht meinen. Nee, also dafür hat er zu viele Leute, die ihm begeistert zujubeln. Öffentlich können sie ihn nicht packen. Das dürfen sie sehen. Das wagen sie nicht, das riskieren sie nicht. Ja, wie denn aber? Und da muss es wohl einige Leute gegeben haben, die sagten, überlegt mal so ein bisschen Massenpsychologie. Wie reagiert denn eine Masse, wenn derjenige, dem sie zugejubelt haben, plötzlich mehr oder weniger machtlos vor ihnen steht? Wenn wir ihn haben und wenn wir ihn zusammenschlagen und wenn wir ihn gefesselt der Masse präsentieren, dann sollte man sehen, wie die abfallen, einer nach dem anderen. Dann merken sie ja plötzlich, der hat ja keine Macht. Der kriegt die anderen ja nicht klein. Und da wird es nicht lange dauern, dann laufen sie ihm alle davon. Denn die Leute laufen ja auch hinter Macht her. Die sehen ja nicht nur das Gute in Jesus, sondern sie sehen seine Stärke, seine Größe, seine Macht. Und wenn die weg ist, ja bloß, wie kommen wir dazu? Wie kriegen wir diesen Zustand hin, dass er derjenige ist, von dem sie alle abfallen, weil er machtlos ist? Antwort hieß, wir müssen ihn packen zu einer Zeit, wo er alleine ist, wo niemand von der Bevölkerung um ihn herum ihn schützen kann. Bei Nacht, anders geht's gar nicht. Ja, aber wo findet man einen Fremdling, der in der Stadt Jerusalem mit seinen Freunden sich aufhält? Nachts. Kein Mensch weiß das. So kommt dann aber zustande der Versuch, den Judas mit Geld zu bestechen. Einen seiner Apostel. Offensichtlich haben sie schon gehört davon, dass der für Geld empfänglich ist. Im Johannesevangelium wird davon erzählt, dass er so einer war. Und da wird ihm ein Bestechungsgeld angeboten und er schlägt ein und sagt, ja, ich sage es euch. Der geht abends mit seinen Jüngern aus der Stadt raus in den Gethsemane-Garten. Das ist ein Stückchen außerhalb der Stadt. Es ist ja nachts stockdunkel. Es gibt ja keine Straßenbeleuchtung. Auch sonst fällt kein Licht aus den Häusern. Kann man sich in unseren heutigen Verhältnissen gar nicht vorstellen, wie dunkel und stockdunkel eine solche Nacht ist. Und da irgendwo einen Garten zu finden, auf verschlungenen Wegen, das ist ausgeschlossen. Das kann man mit Beschreibung nicht schaffen. Ja, bietet Judas an, führe euch dahin. Und damit er ihn auch gleich richtig findet, werde ich ihn umarmen wie ein Freund. Und so zeichnet sich schon diese Niedertracht ab. Der Verrat ist schon passiert. Das liegt in der Luft, als am Donnerstag dieser Woche dann Christus seine Jünger abends im Abendmahlsaal versammelt. Da hat er ja zwei Leute losgeschickt, die den Saal organisieren mussten und auch alles andere, was notwendig war, um das Paschamahl zu halten, Brot und Wein, die Feier des Osterlammes, die Feier des Auszuges aus Ägypten, wo Gott durch das Blut des Lämmchens an den Türpfosten seinerzeit die Israeliten gerettet hat, vor dem Würgeengel, vor dem Tod. Das will er natürlich auch feiern. Und er feiert es, aber es liegt über dieser Feier, wo er mit den Aposteln zusammen ist, schon so ein Schatten des Verrats. Die Stimmung ist düster. Und er sagt auch schon, einer von euch wird mich verraten. Judas verlässt schließlich die Gemeinschaft und es ist schon deutlich, jetzt geht es der Passion entgegen. In dieser Situation erfüllt Jesus eine Zusage. Er hatte doch seinen Aposteln gesagt, viel früher mal, ich werde euch eine Speise geben, die bis ins ewige Leben reicht. Nach der Brotvermehrung damals hat er das erzählt. Mein Fleisch und mein Blut, das wird die wahre Speise sein. Damals waren die meisten Leute davongelaufen und gesagt, wie soll er sich denn selber als Speise und Trank für uns hingeben? Das geht doch gar nicht. Nur die Apostel waren schließlich bei ihm geblieben und Petrus hatte gesagt, Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Aber die Frage war nicht beantwortet. Und darauf haben sie natürlich gewartet, was wird denn kommen? Wie ist das zu verstehen? An diesem Abend wird es plötzlich deutlich. Sie sitzen oder liegen, wie das damals üblich war, zu Tische und Brot und Wein sind auf dem Tisch. Die Feier nimmt ihren Verlauf, wie das alle kennen, wie es in jeder Familie Jahr um Jahr, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte gehandhabt wird in Israel. Und plötzlich unterbricht Christus die Feier, nimmt das Brot in seine Hände, schaut auf zum Vater, da wird das Bild bei der Brotvermehrung vor ihnen wieder lebendig und sie erinnern sich vielleicht auch an diese Zusage. Jedenfalls sagt er, nehmet hin und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Mit dem Kelch macht er nachher dasselbe, nehmet hin und trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Der Leib, der hingegeben, das Blut, das vergossen wird. Einen Tag später haben sie gesehen, was das bedeutet. Hingegeben, vergossen. Denn da hängt er am Kreuz. Da ist er, das Lamm Gottes, dessen Blut über das Holz des Kreuzes läuft. Das wahre Lamm, das nicht nur die Israeliten vom Tode rettet, sondern die ganze Welt. Aber jetzt ist zunächst erst noch diese Stunde des Abendmahles. Und er ruft ihnen zu, tut dies zu meinem Gedächtnis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir in unserer Gemeinde und Sie in Ihrer Gemeinde und alle, die hier zuhören, den Gründonnerstag begehen, dann spüren wir immer diesen merkwürdigen Bruch, der in dem festlichen Gottesdienst liegt. Ich weiß nicht, ob es überall noch so gemacht wird, aber ich kenne es von Kindheit her und in der Gemeinde, in der ich hier tätig bin, wird es noch immer so gehandhabt. Am grünen Donnerstag ist die Kirche prächtig geschmückt. Mit vollem Glockengeläut wird eingeladen zum abendlichen Gottesdienst. Messdiener tragen ihre roten Gewänder. Der Priester kommt in weiß mit goldbesticktem Gewand und es wird, die Orgel rauscht auf und es wird sogar beim Gloria von den Messdienern noch durchgeklingelt. Sozusagen alle Register werden da gezogen, um die Freude darüber auszudrücken, was uns der Herr an diesem Tag geschenkt hat. Nämlich die Feier der Eucharistie, wo er selber bei uns bleibt. Denn er ruft ja den Jüngern zu, tut dies zu meinem Gedächtnis. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe immer wieder unseren Kindern, auch dieses Jahr wieder den Erstkommunionkindern, beigebracht, achtet mal darauf, dass der Priester am grünen Donnerstag drei Worte sagt während der Wandlung, die er nur an diesem einen Abend sagt. Das wissen die heute schon alle. Wenn ich das brauche, ich nur anzutippen, dann zeigen sie alle auf und sagen, das ist heute. Und offen gesagt, mir geht das auch immer tief durchs Herz. Wenn ich diese Worte ausrufe, Jesus nimmt das Brot in seine Hände, das ist heute. 2000 Jahre Abstand spielen überhaupt keine Rolle. Mit einem Male ist der Gründonnerstag wieder mitten unter uns. Christus, der unter der Gestalt des Brotes gegenwärtig wird und unter der Gestalt des Weines als Speise und Trank und dessen Opfer gegenwärtig wird, denn er sagt ja, mein Leib, der hingegeben, mein Blut, das vergossen wird. Da wird gewissermaßen das Geschehen vom nächsten Tag, das Kreuzesopfer, unser heutiges Thema, liebe Hörerinnen und Hörer, das wird schon am Abend vorher der Kirche zum Dauergeschenk gemacht. Das soll immer wieder gegenwärtig werden, wenn der Priester den Befehl befolgt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Dann wird also das Kreuzesopfer wieder gegenwärtig. Die Heilige Messe nicht nur einmal, sondern die Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfers. Darum fängt dieser Gründonnerstag so feierlich an. Aber wenn das Gloria verklungen ist, das festliche Lied, was wir dann noch singen, Ehre sei Gott in der Höhe, dann mit einem Male passiert ein Zusammenbruch. Die Orgel schweigt, es gibt noch ein paar Glockenschläge vom Turm her, die verebben dann auch. Die Messdiener haben ihre Klingeln hingestellt. Zur Wandlung haben sie nur noch diese Holzklappern. Peng, peng. Hohl klingt es durch die Kirche. Wenn die Leute ein Lied singen zur Gabenbereitung, singen sie es ohne Orgel. Es kommt erst ziemlich dünn daher. Erst langsam, wo sie nun packen, wir sind jetzt ohne Orgel, wir müssen auch so weiter singen, dann fallen die Männer kräftig ein und da wird immer noch gut gesungen. Aber es hört sich alles so hohl an. Die ganze Festlichkeit ist dahin. Eigentlich auch kein Wunder, denn wie sollen wir denn dieses großartige Geschehen feiern, dieses Geschenk, das uns Christus gemacht hat, die heilige Messe, das Kostbarste, was er uns hinterlassen hat. Ja sicher, da müssten wir eigentlich feiern, aber doch nicht an einem Abend, an dem sie ihn festnehmen, geißeln, anspucken, von einem Verhör zum anderen treiben, ihm die Dornenkrone aufs Haupt schlagen, ihn lächerlich machen. Da kann man doch nicht feiern. Vielleicht darf ich ganz in Klammern sagen, wir haben hier, oder ich selber auch und mit der Gemeinde, wir sind uns einig darüber, das feiern wir aber weiter, und zwar an Fronleichnam. Da ist dann die Osterzeit längst da, und da haben wir das ganze, die ganze Herrlichkeit der Auferstehung schon gefeiert, und dann blüht alles draußen und das ist die schönste Zeit des Jahres, dann sagen wir so, was am Gründonnerstag abgebrochen werden musste, Christi Gegenwart im Sakrament, das feiern wir jetzt weiter. Aber am Gründonnerstag geht es eben nicht. Es wird sogar am Schluss das heiligste Sakrament auf einen Seitenaltar getragen oder in eine Nebenkapelle. Der Tabernakel wird leer, er wird aufgerissen, das ewige Licht gelöscht, der Altar verwüstet, lauter Zeichen des Schmerzes. Und wenn einer in unsere Kirche kommt, der nicht Bescheid weiß, der denkt, hier ist wohl ein Einbruch passiert. Lauter Zeichen des Schmerzes, da zeichnet sich doch schon das ab, was heute unser Thema ist, nämlich, wir werden mit dem Kreuz nicht fertig. Warum nimmt er denn das auf sich? Warum muss denn dies alles passieren? Christus, der doch so viel Heil in die Welt tragen wollte und auch so viele Menschen befreit hat von Schuld, von Niedergeschlagenheit, von Bosheit, von Sünden, von Krankheit, den machen sie in dieser Weise fertig. Warum passiert denn das? Und Jesus selber lässt es zu. Er hindert sogar den Petrus und die anderen daran, ihn zu verteidigen. Und er lässt das Urteil des Pilatus über sich ergehen. Nicht so, als hätte dieser Pilatus da recht gesprochen und er ihm das vielleicht auch noch abgenommen. Es bleibt eindeutig ein Unrechtsurteil. Und auch das, was Herodes und was die anderen an diesem Abend sich da zusammenreden. Freilich, man darf eines nicht vergessen. Pilatus verurteilt ihn, weil er meint, er ist ein Aufrührer. Und die hohen Priester verurteilen ihn, weil er, wie es im Evangelium heißt, sich als Sohn Gottes bezeichnet und dadurch zum Sohne Gottes, also an Gottes Stelle gesetzt hat. Das ist eine Gotteslästerung, wenn er das nicht wirklich ist. So wird also auch in seiner Passion schon die Frage nach dem Glauben gestellt. Wenn ihr glaubt, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, dann kriegt das Ganze einen anderen Zusammenhang. Im Übrigen vielleicht eine Nebenbemerkung. Es wird manchmal gesagt, es ist die Schuld der Juden, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wurde. Das ist schon, wenn man rein vom Prozessrecht her kommt, nicht richtig. Denn es war der Römer Pilatus, der ihn verurteilt hat. Also Römer und Juden und wer weiß, wer da sonst noch mitgemischt hat. Wir aber wissen, es ist in Wirklichkeit noch etwas ganz anderes. Christus nimmt die Last der Welt auf sich. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir ja erst zum Kern der ganzen Sache. Warum nimmt Christus das Kreuz auf sich? Warum lässt er sich so sehr erniedrigen? Vielleicht müssen wir mal darüber nachdenken, weshalb er überhaupt Mensch geworden ist. Er ist ja hinabgestiegen in unsere Erbärmlichkeit, um uns nahe zu sein. Einer von uns ist er geworden. Er hat alles mit uns geteilt. Ja, sagen da manche, alles, wirklich alles? Ja, in der Passion wird das deutlich. Vielleicht muss man noch einen Gedanken vorausschicken. Es wird manchmal gesagt, was ist denn dieser Tod am Kreuz? Hat das der ewige Vater verlangt? Hat er seinen Sohn absichtlich zu diesem grausamen Tod preisgegeben? Musste Jesus als Sündenbock sterben? Hat er der Vater aus unnachsichtiger Strafgerechtigkeit im finsteren Zorn ein grausames Menschenopfer verlangt, das Opfer seines Sohnes? Also eine solche Vorstellung, die rückt das ganze Geschehen am Kreuz in ein unheimliches Licht und macht die Botschaft von der Liebe Gottes unglaubwürdig. Das ist leider weit verbreitet, aber es ist ganz falsch. Der Tod am Kreuz des Herrn nicht zu erklären. Schauen wir einmal auf ihn selber, wie er es denn gemeint hat. Er wird also einer von uns. Und er nimmt das Kreuz auf sich. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Brüder und Schwestern, ich finde immer, dass die Kirche dieses Geheimnis im Kreuzweg, den wir ja in dieser Fastenzeit auch in unseren Gemeinden beten, so gut ausdrückt, wie ich es oder wie es auch die Dogmatiker kaum können. Im Kreuzweg sieht man nämlich, wie er das Kreuz auf sich nimmt und dann wird dreimal geschildert, wie er unter dem Kreuz zu Boden stürzt. Wenn ich die Kinder frage, warum stürzt denn Jesus zu Boden, ist das Kreuz denn dermaßen schwer? Ja sicher, sagen die Kinder, die haben das sofort begriffen. Ich sage, warum ist das so schwer? Dann sagen die Kinder, er trägt nicht bloß das Kreuz, er trägt auch unsere Last, er legt die ganze Last der Welt auf sich. Ja und jetzt liegt er da am Boden, was soll denn das bedeuten? Jetzt werden die Antworten vielleicht schon zaghafter und ich muss sie vielleicht selber geben. Aber sie ist doch ganz einfach. Wenn Christus, wie er zum dritten Mal unter dem Kreuz zu Boden stürzt, wenn er da liegt, dann sollen sich doch bitte mal alle Menschen, die sich selbst wie am Boden zerstört vorkommen, mal an ihre Situation erinnern. Wie oft hört man es, dass einer sagt, ich bin total am Boden. Ich bin am Ende, ich kann nicht mehr. Ich habe so viel durchzumachen, so viel Schmerzen und so viel Enttäuschungen und so viel Bitteres und Einsamkeit und mit mir ist nichts mehr los. Ich bin wirklich total am Ende. Mein Kummer ist zu groß. Was ich alles erlebt habe in Enttäuschungen und Bitternis und Krankheit und Trauer, ich kann nicht mehr. Ich bin am Boden. Ja, dann müsste man ihm doch eigentlich sagen, ja, du bist am Boden. Aber schau mal zur Seite, da siehst du nämlich den Herrn neben dir. Der ist auch am Boden. Der ist zu Boden gestürzt. Der ist auch bei dir, wenn du überhaupt nicht mehr kannst. Wenn du total am Ende bist, dann siehst du den Herrn neben dir. Was, liebe Hörerinnen und Hörer, soll das besagen? Christus bringt seine Zuwendung zu uns, Seine Solidarität mit den verlorenen und sündigen Menschen, die bringt er bis zum Ende. Da bleibt nichts mehr übrig. Nie wird ein Mensch mit Recht sagen können, ich bin so verlassen von Gott und von allem Glück und aller Freude, mit mir ist überhaupt nichts mehr los, mein Leben ist nur noch zur Verzweiflung. Dann werden wir ihm sagen, und selbst wenn du das Empfinden hast, du bist von Gott verlassen, schau mal zu dem Kreuz, da hängt er, da ruft er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um Himmels Willen werden wir sagen, wie ist das denn auch überhaupt zu erklären? Der Sohn Gottes, eines Wesens mit dem Vater, mit ihm eins in der heiligen Dreifaltigkeit, im Heiligen Geist, der kann doch nicht von Gott verlassen sein. Und ich muss auch zugeben, das ist unerklärbar. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich dem tüchtigen Moderator von vorhin widersprechen muss, wo ich unmöglich erklären kann. Das geht über menschliche Kraft hinaus. Aber wir können uns herantasten. Es bedeutet nämlich, Jesus, der Erlöser, er nimmt auch die letzte und äußerste Form von Verlassenheit noch auf sich. Selbst einer, der sich von Gott verlassen fühlt. Wie weit er das wirklich ist, das sei dahingestellt, das vermag ich nicht zu enträtseln. Aber er ruft aus, und das kann er doch nur ehrlichen Herzens tun, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er teilt noch das Los des letzten Verlassenen. So wird Christus eins mit uns. Entschiedener kann das eigentlich gar nicht sein. Es darf auf dieser Welt, es wird auf dieser Welt nie einen Menschen geben, der so verlassen ist, dass er mit Recht sagen könnte, ich bin absolut am Ende, mein Leben ist sinnlos. Er soll auf das Kreuz schauen. Da sieht er den Erlöser, der sich um unseretwillen in dieselbe Situation begeben hat und für uns sein Blut vergossen hat am Holz des Kreuzes. Darum nimmt uns die Kirche am Karfreitag ja auch so intensiv mit in dieses Leid des Herrn hinein. Am Karfreitag ist Ihnen das schon mal aufgefallen, da steht zunächst das erschütternde Geschehen auf Golgotha im Mittelpunkt. Aber es bleibt nicht dabei. Da werden dann ausgerechnet an diesem Karfreitag die ganz großen Fürbitten vorgetragen. Das Heil wird herabgezogen, als wären wir uns gewissermaßen ganz neu bewusst geworden von dem Kreuzesopfer des Herrn. Kommt das Heil in die Welt. Jetzt ist keiner mehr ausgeschlossen, denn auch ihm ist Christus nahegekommen, egal in was für einer Situation er steckt. Gott lässt die Welt nicht im Stich. Er sendet seinen eingeborenen Sohn und der geht beim Einswerden mit uns verlorenen Menschen den Weg bis zur äußersten Konsequenz, bis zum Tod am Kreuz. Und so stirbt er für uns und wird für uns begraben. Das erleben wir am Karfreitag mit. Und wir empfinden zugleich bei den großen Fürbitten, hierher kommt das Heil. Die Inschriften auf unseren Feldkreuzen sind nicht aus der Luft gegriffen. Und dann kann ich nur sagen, als Seelsorger nach vielen, vielen Jahren in der Pfarrseelsorge, das haben mir schon mehr als einmal Menschen bestätigt, die das aus eigenem tiefen Erleben bestätigen konnten, dass sie gesagt haben, was ich alles mitgemacht habe, Menschen, die zum Beispiel die Vertreibung aus Schlesien mitgemacht haben, Mütter, die dabei ihr Kind verloren haben, Menschen, die geprügelt und enttäuscht und vergewaltigt und eingesperrt worden sind, die vor Leid nicht mehr aus noch einwussten, auch verachtet wurden und keine Hilfe fanden, dann haben sie gesagt, und hätte ich nicht das Gebet zum gekreuzigten Heiland gehabt, ich hätte nicht mehr gewusst, was noch werden soll. Denn nicht das Leid, was da passiert. Manchmal gibt es so Redensarten, ja, du musst immer an solche denken, denen es noch schlechter geht als dir. Das ist ein schlechter Trost. Und so darf das Kreuz auch nicht verstanden werden. Vielmehr ist darin die Liebe Gottes an ihre äußerste Grenze gekommen, ja über jede menschlich denkbare Grenze hinaus. So ist das Kreuz zu verstehen und so wird es zum Heil. Und darum dürfen wir dann auch den Karfreitag schon begehen im Ausblick auf das Osterfest. Denn wenn er so intensiv mit uns eins geworden ist, dann wir ja auch mit ihm. Und dann bedeutet es, wenn er den Tod und die Schuld überwindet in seiner Auferstehung, dann wir auch mit ihm. Und dann kann es am Ostermorgen heißen, ihr seid mit Christus auferweckt. Dann spüren wir plötzlich, wenn der Ostermorgen heraufzieht, dass wir mit ihm vollkommen eins geworden sind. Vielleicht achten Sie mal am Osterfest darauf, damit möchte ich meine Gedanken auch vorerst einmal abschließen, achten Sie am Osterfest mal darauf, wie schnell die Kirche davon abkommt, überhaupt von der Auferstehung des Herrn zu sprechen. Die setzt sie voraus und redet von unserer. Denn weil ihr so sehr mit ihm eins geworden seid in seinem Kreuz, dann seid ihr es auch in seiner Auferstehung. Dann spürt ihr auch in der Stimmung des ganzen Festes, im Kreuz ist das Heil. Hier bei uns wird ein Kirchenlied gesungen, ich weiß nicht, ob das die Hörerinnen und Hörer weiter im Süden auch kennen. Das hat den schönen Vers, denn wer mit dem Herrn den Kreuzweg geht, wird jubelnd, wenn er aufersteht, das Halleluja singen.
Jesu Tod am Kreuz zum Heil der ganzen Welt, das ist unser Thema heute im Grundkurs des Glaubens. Wir sprechen mit Pastor Winfried Henze aus Harsum-Adlum. Eine erste Anruferin hat uns bereits erreicht, es ist Frau Lamper. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott. Ja, ich habe eine Frage und weiß nicht genau, ob ich etwas verpasst habe in der bis jetzt laufenden Sendung. Was gibt es für eine Erklärung für die Kreuzverhüllung in den letzten beiden Passionswochen oder Zeiten der Fastenzeit?
Frau Lamper, dafür kenne ich eigentlich nur folgende Erklärung. In der Liturgie, ich glaube in der alten Leseordnung, war an diesem Passionssonntag ein Evangelium, wo es heißt, Jesus aber verbarg sich. Der muss sich vor den Menschen verbergen, weil seine Stunde noch nicht gekommen ist. Und das war der Anlass, die Kreuze zu verbergen, zu verhüllen. Es gibt wohl auch noch andere Anlässe. Ich habe mir auch sagen lassen, dass in manchen Gegenden nicht nur die Kreuze, sondern auch die heiligen Figuren verhüllt wurden. Dass gewissermaßen die ganze Kirche Trauergewand anzog, um die Menschen dahin zu führen, dass sie, ja, wie soll ich jetzt sagen, um sich herum die Leere, die Trauer, das Bedrückende spüren. Was jetzt nun kommt, weil Christus so erniedrigt wird durch die Menschen. Das, denke ich, ist der Grund. Ein Grund mag auch mit sein, oder jedenfalls eine Folge dieses Brauches, dass am Karfreitag dann das Kreuz feierlich enthüllt wird. Es ist ja merkwürdig, etwas, was wir das ganze Jahr hindurch dauernd sehen, da gucken wir gar nicht erst hin. Aber in dem Augenblick, wo es verhüllt wird, da fragen wir plötzlich, was ist denn da drunter? Und so wird paradoxerweise durch das Verhüllen das Kreuz erst wirklich sichtbar gemacht. Jetzt schauen Sie alle hin. Und jetzt, wenn der Priester am Karfreitag das Kreuz langsam enthüllt, seht da das Holz des Kreuzes, an dem in Todesbangen das Heil der Welt gehangen, dann schauen Sie wirklich alle hin und fangen, so wie wir es heute in dieser Sendung alle miteinander gemacht haben, auf den Gekreuzigten, um tief im Herzen zu erwägen, was er uns mit seinem Kreuzestod geschenkt hat.
Ja, ich empfinde es auch immer so, dass ich es vermisse, den Anblick. Sonst ist es der erste Blick, wenn man in die Kirche kommt und dann, es fehlt mir dann richtig etwas.
Das denke ich auch. Also das ist eigentlich eine kluge Psychologie der Kirche. Ja. Ich weiß gar nicht, also ist sicherlich nicht in dieser Absicht geschehen. Solche Bräuche haben manchmal alle möglichen Ursachen. Aber die Wirkung ist so. Man kommt hinein und mit einem Mal sieht man da, wo immer das Kreuz hängt, auf das man manchmal gar nicht so besonders geachtet hat, sieht man plötzlich ein großes violettes Tuch. Und ja, sagt, ausgerechnet jetzt, wo das Kreuz doch mehr und mehr in den Mittelpunkt unserer Gedanken und Gebete rückt, da wird es verhüllt. Ja, aber warum? Um unsere Aufmerksamkeit doppelt auf das Geschehen zu lenken.
Ja, jetzt wollte ich noch kurz anmerken, ich war schon mal in Adlum und auch in dieser, ich weiß es nicht, ob das die Hauptkirche ist, es ist eine recht kleine Kirche.
Adlum ist ein ganz normales Dorf, ganz normale hier im Stift Hildesheim, das hat ungefähr 600 Einwohner, davon sind 400 katholisch und gehört zu einer Seelsorgegemeinschaft mit 5 anderen Dörfern.
Ja, vielen Dank für Ihre Antwort.
Danke sehr, Frau Lamper. Für Ihre Frage. Alles Gute, auf Wiederhören. Frau Altscheffel hat uns angerufen. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer. Herr Pfarrer, jetzt möchte ich mich gleich am Anfang herzlich bedanken für den schönen Vortrag. Ich habe ihn zwar nicht ganz gehört, weil ich gerade heimgekommen bin, aber das Erste ist, dass ich mein Radio Horeb aufmache. Und da hört man so schöne Vorträge. Ein herzliches Vergelt's Gott, Herr Pfarrer. Weil ich selber schon sehr viel mitgemacht habe, dass nur Gottes Vertrauen hilft. Das kann ich bezeugen. Und ich habe gesagt, Jesus, ich vertraue auf dich. Und er hat mir geholfen. Also vergelt's Gott, Herr Pfarrer.
Frau Altscheffel, das finde ich auch sehr richtig, was Sie sagen. Da sind wir manchmal so tief enttäuscht, manchmal ja sogar von uns selber, denn was wir manchmal so zustande bringen, und wenn man sich auf die Osterbeichte vorbereitet und sich ehrlich einen Spiegel vorhält, dann sagen wir auch manchmal, ja, wenn der Heiland nicht uns das abgenommen hätte im Kreuz, wo kämen wir dann dahin? Das ist sicher wahr, und ich kann es nur bestätigen, Frau Altscheffel, das haben wir schon wirklich immer wieder, Menschen, die viel Leid erlitten haben, gesagt, im Kreuz ist das Heil. Ich kann es Ihnen bestätigen. Wenn man dann weiterfragt, und das soll theologisch oder wissenschaftlich erklärt werden, dann können diese Menschen meistens nicht viel weiterreden, weil das mehr eine Sache des Herzens als der klugen Überlegungen ist. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass die Menschen, die durch Leid gegangen sind und darin das Kreuz als Heilsweg erfahren haben, dass die im Grunde uns viel mehr lehren können als die klügsten Theologen.
Danke, Frau Altscheffel, für Ihren Beitrag. Alles Gute für Sie. Gottes Segen. Herr Natterer hat uns erreicht. Grüß Sie, Gott.
Grüß Gott, Herr Lund. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Herr Pfarrer, einmal herzlichen Dank auch für Ihren Vortrag. Ich kann Ihnen bestätigen, dass wir in Süden, ganz im Allgäu, das Lied sehr wohl singen auch. Wer mit dem Herrn das Kreuz getragen hat, kann dann an Ostern jubeln. Das ist ja, glaube ich, im Gotteslob, ich weiß jetzt nicht gerade die Nummer auswendig.
Herr Natterer, ich habe immer so ein bisschen Bedenken, das singen zu lassen, weil da so ein schönes Alleluja drin ist, was ja eigentlich in der Fastenzeit noch nicht dran ist. Aber dieser Ausblick auf Ostern ist ja nun einmal da.
Ja, also wie gesagt, wir singen das auch. Was wir bei uns noch ein bisschen vermissen, dass man bei uns das Kreuz nicht mehr verdeckt und so weiter. Das hat man zumal irgendwie, waren vielleicht die Tücher nicht mehr so in Ordnung und so weiter, aber das stillschweigend abgeschafft. Aber
ja, das ist ja auch nicht
haben wir es trotzdem schon noch.
Herr Lassar, das ist ja auch ein Brauch, der nicht unbedingt sein muss und der von manchen auch nicht verstanden wird. In meiner Kirche hier ist ein großes, wunderschönes, altes Kreuz. Das ist aber so groß, dass wir es gar nicht verhüllen können. Also. Und manche haben ja auch solche Hängekreuze, wo man gar nicht drankommt. Also da muss man kein strenges Gesetz davon machen. Aber ich finde, wo dieser Brauch lebt und wo er üblich ist, da sollte man ihn lieber erklären, statt ihn abzuschaffen.
Das ist richtig. Herr Pfarrer, was wir leider auch noch erleben, es ist gar kein Verständnis zum Teil da auch von den Katholiken, was am Donnerstag abläuft und so weiter. Wie sehen Sie da, dass man wirklich wieder mal Lichtblick bekommt?
Naja, das kann man nur durch das gute Beispiel, möchte ich sagen. Und wobei ich hier die Erfahrung mache, dass der Gründonnerstag von vielen in der Gemeinde noch lebendiger mitgemacht wird als der Karfreitag. Am Karfreitag hat es hier in dieser Gegend seltsame Dinge gegeben. Das will ich Ihnen gerne erzählen. Das wird auch manche Hörerinnen und Hörer im Süden interessieren. Dieses katholische Dorf, in dem ich hier bin, das liegt sozusagen an der Konfessionsgrenze. Das heißt, hier sind ringsrum 3, 4 Nachbardörfer, die rein protestantisch sind. Und weil die evangelischen Christen den Karfreitag als einen hohen, fast den höchsten Feiertag des Jahres immer begangen haben, da haben die Katholiken in früheren Zeiten geradezu als Gegensatz dazu immer am Karfreitag die Ringelwalzen hergekriegt und ordentlich Staub gemacht und Krach gemacht und Lärm um zu zeigen, für uns ist das nicht der höchste Feiertag. Eine Riesendummheit. Inzwischen haben wir von den evangelischen Christen gelernt, dass der Karfreitag einen ganz hohen Rang hat und versuchen, ihn auch hochzuhalten. Aber das kommt erst langsam durch. Gründonnerstag habe ich hier den Eindruck in meiner Gemeinde, dass die Zahl derer, die den Rang des Tages begriffen haben, größer ist. Und das ist ja tatsächlich auch die Geburtsstunde der Heiligen Messe. Vielleicht müssten wir das mehr untereinander auch besprechen, um uns klar zu werden darüber, das ist, man könnte fast sagen, die Geburtsstunde der Kirche. Da wird uns die Eucharistie geschenkt, da wird uns das Priestertum geschenkt, durch das Wort des Herrn, tut dies zu meinem Gedächtnis. Also größeres Geschenk kann es ja gar nicht geben. So sollte man den Gründonnerstag auf alle Fälle aufwerten. Was immer wir daran tun können, was das für Gründe haben kann, wenn es in der einen oder anderen Gemeinde oder vielleicht auch in vielen nicht so gehalten wird, wie es sein müsste. Nun ja, durch unser gläubiges Beispiel können wir das machen, durch Gebet, wie sonst.
Herzlichen Dank, Herr Natterer, für Ihren Beitrag. Auch alles Gute für Sie. Pastor Henze, jetzt haben wir dieses Zeugnis von Frau Altscheffel gehört. Kann man sagen, nun gut, am Kreuz, da erkennst du eben die Liebe Gottes und das erfordert wirklich ein hohes Maß auch an unserer Aufmerksamkeit und einer inneren Aufmerksamkeit, unseren Blick darauf zu richten und das Ganze auch zu verstehen. Kann uns dieser Blick dann auch lehren, mit Menschen, die im Leid sind und die wir begleiten, denen wir begegnen, das auch in einer gewissen Weise würdiger zu betrachten, aufmerksamer zu betrachten und wirklich, also wir neigen ja auch oft dazu, gerade wenn wir bei leidenden Menschen sind, dem auch schnell auszuweichen, unseren Blick davon abzuwenden, davon wollen wir nicht so richtig berührt werden. Ist es das auch ein bisschen?
Also da kann ich Ihnen eigentlich nur recht geben, denn wir werden ja immer wieder aufgerufen und Christus sagt das Wort, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also in dem Leidenden Christus, den Herrn, zu erkennen, das ist, denke ich, ein Grundmotiv unseres Glaubens. Das ist übrigens auch der Ursprung gewesen für vielerlei christliche Liebestätigkeit und Barmherzigkeit. Wenn ein Mensch Bitteres zu leiden hat, in ihm zu erkennen, dass er in irgendeiner Weise dem leidenden Christus ganz besonders nahe steht. Und das heißt nicht, dass man jetzt das Leid gewissermaßen verhimmelt, sondern dass man erkennt, dieser Mensch, oder umgekehrt, wenn wir Christus, den Gekreuzigten, wirklich ehren wollen und wenn wir ihm unsere Liebe zeigen wollen, dann liegt es außerordentlich nahe, uns denjenigen Menschen zuzuwenden, die mit ihm und wie er Leid tragen müssen. Das ist das Motiv für viele, viele Ordensleute auch gewesen. Unsere barmherzigen Schwestern zum Beispiel, die sich den Schwerkranken zuwenden, die in dem Kranken den leidenden Christus wiedererkennen. Darum gehört das Kreuz ja auch in die Krankenzimmer. Ein so wichtiger und schöner Gedanke, dass der Kranke auch selber in Christus sein eigenes Leid wiedergespiegelt findet. Oder anders ausgedrückt, ich möchte dasselbe Thema von einer anderen Seite her anfassen. Ich erlebe es immer wieder einmal in der Gemeinde, dass Langzeitkranke, Menschen, die schwer krank sind und nichts mehr leisten können, dass sie dann sagen, ja, ich bin zu nichts mehr nütze. Ich bin krank, mein Leben ist eigentlich nichts mehr wert. Dann habe ich ihnen schon so oft gesagt, die Kranken, die Leidenden, die sind doch wohl dem leidenden Christus am nächsten. Und die sind doch wohl diejenigen in unserer Gemeinde, die am intensivsten sich mit dem Kreuzesopfer des Herrn innerlich verbinden können, die beten können. Wir haben so viele in der Gemeinde, die alles Mögliche bewegen, vielleicht tüchtig sind, im weltlichen Bereich, auch im kirchlichen Bereich. Aber wir brauchen doch auch die, die Leid ertragen und auf diese Weise auf ihrem Wege eins werden mit dem leidenden Christus. Da kann das Ganze wirklich schon einen tiefen Sinn bekommen. Das Leid wird durch den Kreuzestod des Herrn sinnvoll. Aber nicht in dem Sinne, dass wir es gewissermaßen anstreben sollten, sondern genau umgekehrt. Weil wir in dem Leidenden Christus wiedererkennen, darum wenden wir uns, wenn wir es irgend können, ihm zu. Und versuchen ihm die Liebe zu zeigen, die Christus dem Herrn gebührt. Daraus haben krankenpflegende Orden zum Beispiel einen starken Antrieb gezogen. Ärzte, Krankenpfleger, Menschen, die sich um andere kümmern, auch in der eigenen Familie. Wie oft haben dann welche gesagt, ja, der hat wirklich das Kreuz Christi zu tragen, aber da will ich es mit ihm tragen. Da kann man auch mal an diese Kreuzwegstation denken, die wir ja auch, glaube ich, in unseren Sendungen schon mal betrachtet haben. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Es wird einer gezwungen, das Kreuz zu tragen, der sagt, was geht mich das denn eigentlich an? Und während er es trägt, kommt der Christus nahe.
Vielen herzlichen Dank, Pastor Hinze, dass Sie sich heute wieder im Grundkurs des Glaubens die Zeit genommen haben. Am Anfang der Sendung habe ich es schon gesagt, Sie haben einen Familienkatechismus geschrieben, der heißt Glauben ist schön. Dazu gibt es sogar eine eigene Homepage www.glauben-ist-schön.de. Und wie das immer bei so Internetadressen ist, natürlich den Umlaut Ö dann ausgeschrieben, also OE, glauben-ist-schön.de. So heißt auch dieser kleine Familienkatechismus. Erhältlich ist der im Druckhaus Köhler in Harsum. Und wenn Sie uns verraten, wie man da am besten noch Kontakt aufnehmen kann?
Also da freue ich mich, dass Sie danach fragen, denn ich gebe natürlich gerne bekannt, aus welchen Quellen ich auch meine Gedanken schöpfe. Das ist ja der Versuch, den Erwachsenenkatechismus der Deutschen Bischofskonferenz in eine einfache und leicht verständliche Sprache umzusetzen. Das Büchlein können Sie sich bestellen, telefonisch, bei der Druckerei, und zwar unter folgender Nummer: 05127 902040. Ich wiederhole: 05127 902040. Und dann gibt es noch eine Telefonnummer in Österreich. Das ist 0316 810264. Da erreichen Sie die Buchhandlung Grazia, Kaiser Franz Josef, Kai 14 in Graz. 0316 810264. Ich sage nochmal die Nummer für Deutschland: 05127 902040. Würde mich sehr freuen, wenn Sie Gebrauch machen würden davon und die Gelegenheit nutzen, die Gedanken, die wir hier erörtert haben, auch nochmal nachzulesen und dazu vieles andere mehr.
Ja, Sie haben es gesagt, eine Umsetzung des großen Katechismus in einen kleinen Familienkatechismus, ein wirkliches Kompendium des Glaubens. Und dass Ihnen diese Umsetzung gelungen ist, das hat Ihnen niemand Geringeres als der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, Josef Kardinal Ratzinger, heute Papst Benedikt, ausdrücklich bestätigt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt keinen Stift dabei hatten, wenn Sie das nicht mitschreiben konnten, kein Problem. Bei unserem Hörerservice kriegen Sie all diese Informationen auch nochmal. Und wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, Sie können auch den Link noch einmal finden im Infofeld zur Sendung. Sie wissen ja, im Tagesprogramm haben wir neben der Sendung so ein Infofeld und da steht das alles auch nochmal drin, diese ganzen Daten. Wir sind am Ende unserer Sendung. Noch einmal herzlichen Dank, Pastor Hinze, für diese Stunde. Wenn wir Sie zum Abschluss der Sendung wie immer noch um Ihren Segen bitten dürften.
Ja, aller Segen kommt vom Kreuz des Herrn, da ist das Heil. Und so ist es so einfach, dass der Priester ja immer, wenn er die Menschen segnet, das Kreuzzeichen gibt. So gerne auch für alle, die jetzt in Gedanken dabei waren. Ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich danken dafür, dass Sie mit Ihren Empfindungen, mit Ihren Gedanken als Zuhörer mit dabei gewesen sind. Bitte auch mit Ihren Gebeten für meine Gemeinde, für mich selber, für unsere Erstkommunionkinder, für alle, die das Kreuz des Herrn in ganz besonderer Weise mittragen müssen. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole 7615515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.